Wenn dieser Organismus permanent nicht rund läuft, weil der permanent die falschen Inhaltsstoffe bekommt, dann sieht man das natürlich. Ja, dann hast du ein fahleres Erscheinungsbild, dann hast du vielleicht tiefere Augenringe, dann hast du nicht diesen Glow, dann hast du nicht die Vitalität, dann hast du nicht die Spannkraft der Haut, weil deine Zellen, egal welche Zelle, ob es jetzt die Leberzelle oder die Hautzelle ist, nicht optimal funktionieren kann.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Die Haut, das größte Organ und Schutzschild zur Außenwelt, möchte gepflegt und geschützt werden für nachhaltige Gesundheit von innen und außen. Viele Menschen haben Probleme mit trockener oder fettiger Haut, Unreinheiten oder Akne, Pigmentflecken oder frühzeitige Faltenbildung oder Hautalterung. Und manche reagieren auf bestimmte Substanzen und es kommt zu Fleckenbildung oder ähnlichem. Und über genau die Themen wollen wir heute sprechen. Ich spreche heute mit einer der führenden Dermatologinnen in Deutschland und Gründerin und Entwicklerin von Dr. Me, Dr. Miriam Rehbein. Ich freue mich sehr, Miriam, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Und so ein großartiges Thema.
Ja, dein Thema, kann man ja absolut sagen.
Ja, Daily Business seit vielen Jahren, das Daily kann man Business. So sagen, ja.
Ist ein guter Punkt. Wenn ich es richtig verstanden habe, du kommst gerade aus der Praxis.
Ja, das Lustige ist, meine Praxis ist ja nur ein paar Meter weiter. Und ja, ich bin gerade von dem letzten Patienten hier zu dir ins Mikrofon gesprungen.
Perfekt. Und dann gib uns doch mal einen Einblick, welche Menschen kommen zu dir?
Naja, also tatsächlich alles sehr gemischt. Das macht ja auch den Berufsalltag so spannend. Ich habe ganz junge Patienten, die Akne haben. Die sagen, Mensch, jetzt bin ich schon aus der Pubertät raus und trotzdem noch unreine Haut. Warum? Ich habe ältere Damen, die einfach sagen, ach Mensch, ich bin zwar 60, fühle mich aber nicht so, was kann man vielleicht gegen die Fältchen tun? Dann haben wir natürlich Hautkrebspatienten. Ich habe viele Männer, die einfach sagen, boah, ich habe so große Poren und ich sehe abends immer so fertig und müde aus. Warum? Woran liegt das? Aber auch so klassische Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis, auch seltene Hauterkrankungen, klassische Hautkrebsvorsorge. Das ist ein ganz, ganz bunter Strauß. Und jeder Patient hat natürlich mit seinem Organ Haut auch die unterschiedlichste Geschichte erlebt. Und deswegen muss man sich auch mal sehr individuell auf jeden Patienten einstellen.
Das ist ein guter Punkt, weil du sagst, individuell einstellen auf der einen Seite, aber kannst du übergeordnet Punkte feststellen, wo du sagst, okay, oder uns erklären, warum so viele Menschen Probleme mit der Haut haben. Ich meine, es ist ja vielfältig von den Krankheitsbildern, aber gibt es da Überschneidungen in bestimmten Bereichen?
Ich meine, jetzt mal losgelöst von Erbkrankheiten, die man einfach sozusagen von Geburt an hat, wie eine Neurodermitis. Ne? Das ist ja einfach etwas, das ist dann auch eine genetische Disposition. Aber was wir zunehmend sehen, ist, dass unglaublich viele Einflüsse von außen kommen, auch mehr als früher. Unsere Ernährung ist wahnsinnig schlecht geworden, Stichwort verarbeitete Lebensmittelindustrie. Unsere Umwelt ist leider auch toxisch belastet, also Thema Pollution, das war auch vor vielen Jahren noch nicht so extrem. Dann ist die Sonnenexposition extrem viel höher geworden, weil jeder fährt mittlerweile mindestens einmal im Jahr im Urlaub und liegt dann irgendwo in der prallen Sonne oder steht auf dem Gletscher zum Skifahren. Das war auch vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so der Fall, dass man sich so extrem der Sonne ausgesetzt hat. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses ganze Thema Kosmetik riesengroß geworden ist in den letzten Jahren. Da hat natürlich auch die Industrie erkannt, dass das ein Riesenmarkt ist. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich natürlich in dieser Branche auch arbeite, dass gefühlt jede Woche neue Kosmetikprodukte auf den Markt preschen mit neuen Versprechungen. Also wenn ich so in den Badezimmerschrank vom Patienten gucken könnte, hätten die im Durchschnitt wahrscheinlich zwischen mindestens 30 Produkte für Körperpflege, nenne ich das jetzt mal. Früher hatte man vielleicht eine Seife, in Anführungszeichen. Also eine extreme Überpflege, die stattfindet. Unglaublich viele Inhaltsstoffe, wo ich als Dermatologin sage, oh, echt, wollte das auf die Haut auftragen. Weil bei all dem irgendwie vergessen wird, auch von meinen Patienten und Kunden, die Haut ist ein Organ. Das ist ja kein Kleidungsstück, was du dann abends ablegst und tust in die Waschmaschine und dann nimmst du am nächsten Tag ein neues. Das ist ja ein lebendes Organ, was ganz essentielle Funktionen für unseren Körper hat. Und alles, was wir da auftragen, wird aufgenommen. Alles, was wir auftragen, wird verstoffwechselt. Alles, womit unsere Haut Kontakt bekommt, reagiert natürlich. Und das ist ganz komisch, dass wir da gar kein Bewusstsein für haben.
Lass uns schon direkt, ich hätte es sonst noch mal ein bisschen später erwähnt, aber ich finde es gerade ganz gut. Können wir da schon mal einen Tipp geben? Was sind so Inhaltsstoffe in Produkten, wo man mal hellhörig werden sollte und sagen sollte, die verbanne ich vielleicht?
Ja, vor allen Dingen zum Beispiel Duftstoffe, Parfüme. Ja, das ist ein häufiges Allergen und das nützt, das dient der Haut nicht. Also die Haut hat gar nichts davon, außer eine Belastung im Zweifelsfall. Also ich sag mal, wer gut riechen will, vielleicht ab und zu mal duschen. Und wer dann auch noch sagt, ich habe einen Lieblingsduft, ja, dann sprüht man den so ein bisschen in die Kleidung oder ins Haar. Ne, da tut's einem nichts, da riecht man dann gut, wunderbar. Aber auf der Haut hat das per se erstmal nichts verloren. Die Haut hat da überhaupt keinen Mehrwert von. Und da fallen jetzt schon mal ein ganzer Großteil von Produkten halt echt weg. Ja, also jetzt mal zu Hause den kleinen Test später machen, wenn ihr der Podcast zu Ende gehört ist und mal gucken, wow, steht da Parfüm drauf oder Duftstoff, dann ist das für mich schon mal etwas, wo ich sage, brauchen wir nicht.
Und dann hast du das Thema UV-Strahlung angesprochen, finde ich auch spannend, weil wenn ich aus dem Blickwinkel betrachte, wir brauchen UV-Lichteinstrahlung, würdest du als Dermatologin auch sagen, das Problem ist vor allen Dingen, also du sagst so, 2 Wochen Sommerurlaub und ich lege mich in die pralle Sonne und die Haut ist gar nicht darauf vorbereitet. Also macht es Sinn, moderat auch über das Jahr Sonneneinstrahlung zu nutzen oder ist der Effekt oder die Gefahr für Hautkrebs oder Hautalterung, vorzeitige Hautalterung zu groß?
Ja, weißt du, das Schöne wäre ja, wenn man so moderat jede Woche so ein bisschen Sonne bekommen würde und würde damit den natürlichen Vitamin-D-Haushalt wunderbar abdecken können und auch die Stimmung. Ja. Das lässt sich jetzt ja leider nicht so gut steuern. Ja, jetzt haben wir ja hier auch 4 Jahreszeiten und dann auch stellenweise im Winter so viel dunkle Zeit, wo wir gar keine Sonne sehen, dass wir tendenziell in diesen Breitengraden, in diesen dunklen Monaten in ein Vitamin-D-Defizit gelangen. Und das lässt sich ja auch nicht natürlicherweise auffangen, weil wenn die Sonne nicht da ist, was willst du machen? Und in den Sommermonaten ist natürlich genug Sonne da. Da wird dann zwar der Vitamin D auch ausreichend produziert, das hilft uns aber nicht, weil das wird natürlich nicht so gespeichert, dass wir da im Winter noch genug hätten. Ja. Deswegen ist die Idee zu sagen, ach ja, im Sommer tanke ich das richtig auf, natürlich Quatsch, mal rein gesundheitlich gesehen. Ja. Und was passiert ist, ist, dass die Menschen wir einfach tatsächlich im Sommer auch mehr und intensivere Sonne haben und die Menschen tatsächlich im Durchschnitt mittlerweile viel mehr in der Sonne sind als früher und auch viel länger und die Sonneneinstrahlung eben gleichermaßen auch stärker geworden ist. Und das ist eigentlich das Problem. Das Problem ist diese übers Jahr gesehene Gesamtdosis an Strahlung, die man abbekommt, weil auch da wird wieder vergessen, Sonne ist schön und warm und alles, aber Sonne ist Strahlung. Und jede Form der Strahlung, da ist die Haut in Hochleistungsbereitschaft, die muss sich nämlich dagegen schützen. Jede UV-Strahlung macht Schäden in der Haut. Dank der Schutzmechanismen, die die Haut hat, schützt die sich dagegen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Haut sagt, boah, ein Sonnenstrahl, wie schön. Sondern sobald UV oder jede Form von Strahlung auf die Haut trifft, ist das purer Stress. Im gewissen Maß kann die Haut da wunderbar mit umgehen, ist das positiv, weil Vitamin D produziert wird und ist alles in Schach. Ab einem gewissen Punkt, wenn die Schwelle überschritten ist, ist es schädlich. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben.
Okay. Bedeutet für die tägliche oder für die jährliche Routine macht es Sinn, die Sonne zu nutzen? Also ich nehme mal so an, so eine Frühjahrssonne, Sonnenstand ist noch etwas anderes, rauszugehen, um einen gewissen Teil, jetzt immer bezogen auf Vitamin D, abzudecken und die Schutzmechanismen nicht zu massiv wie im Sommerurlaub zu malträtieren.
Ja, das wäre super. Also wer jetzt sagt, guck mal, die Sonnenstrahlen kommt raus und setzt sich mal eine Stunde hin, das Gesicht in die Sonne strecken, das ist fürs Gemüt gut, das ist für die Seele gut, das ist auch für die Haut völlig in Ordnung, aber eben nicht 6 Stunden. Ja, und auch nicht dann jeden Tag irgendwie 6 Stunden. Wer jeden Tag sagt, ich setze mich da eine Stunde schön hin, ich genieße meine Mittagspause im Licht, wunderbar. Wer aber im Sommer dann 3-4 Monate meint, von morgens bis abends am Strand zu brutscheln und sich ungeschützt der Strahlung auszusetzen, der schadet sich natürlich.
Okay. Lass uns mal weitergehen. Es gibt diesen, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, wahrscheinlich nicht, aber du wirst uns darüber aufklären, das Thema so verschiedene Hauttypen. Ja. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, welche Hauttypen gibt es? Wie kann ich mich vielleicht selbst auch einstufen?
Ja, das ist total das süße Thema, weil das ist ein Kosmetikthema. Ne? Okay. Also in der Kosmetikbranche spricht man von sensibler Haut, fettiger Haut, Mischhaut, trockener Haut, reifer Haut. Also die Liste ist gefühlt unendlich. Mhm. Als Dermatologin, also Fachärztin für Haut, spreche ich von gesunder und kranker Haut. Für mich gibt's nur diese beiden Hauttypen. Also jede Haut, die gesund geboren wurde, ohne Neurodermitis, Schuppenflechte oder Akne ist auch eine Hauterkrankung, Rosacea ist eine Hauterkrankung, das ist alles kranke Haut. Jede andere Haut ist gesunde Haut, hat aber natürlich Erscheinungen, wie zum Beispiel Trockenheit, wie zum Beispiel große Poren oder so. Ne? Das ist ja ein lebendes Organ, es reagiert natürlich auch auf die äußeren Umstände. Aber tatsächlich unterscheiden wir Dermatologen zwischen gesunder und kranker Haut und dann vielleicht auch noch einfach falsch gepflegter Haut, was wiederum dazu führt, dass man Hautprobleme bekommt.
Okay, also quasi mehr so eine Art Risikofaktor oder sowas in die Richtung, dass es dann zu Problemen kommen könnte?
Ja, könnte man so nennen,
ja. Gibt es denn bei gesunder Haut typische Schwankungen, die du so kennst? Also Patienten, die zu dir kommen mit gesunder Haut, aber trotzdem auch
Klar. Also ich sag mal, wer jetzt zum Beispiel im Winter, es ist eisekalt und man hat die Räume auf 40 Grad gefühlt geheizt, Heizung ballert auf 5 und dann trinkt man auch irgendwie zu, dann hast du trockene Haut, obwohl du gesunde Haut hast, aber das trocknet einfach von extern extrem aus, ne? Das verdunstet die Feuchtigkeit. Im Sommer sieht man natürlich gesunde Haut, die dann vielleicht ein bisschen zu lange in der Sonne war und dadurch entzündliche Erscheinung bekommt, weil eine äußere Noxe, ne, Strahlung ist auch eine äußere, einfach so zu intensiv war. All diese Dinge kann man dann punktuell abfangen, kann man auch durch Pflege natürlich super abfangen und sagen, komm, das bringen wir jetzt ins Gleichgewicht. Aber ganz wichtig sind tatsächlich auch mal die äußeren Einflussfaktoren.
Dann lass uns mal gerade so bei dem Thema so Hautunreinheiten mal so als ersten Startpunkt. Mitesser, Pickel. Ja. Also der Unterschied ist, wenn ich es richtig wiedergebe, Mitesser bedeutet, es hat sich was, ich sag mal Dreck oder von außen irgendetwas in der Pore eingesammelt. Ich glaube, da gibt es auch nochmal
Teig einfach, Teig, ja, zum Beispiel, genau.
Und der Pickel wäre quasi der entzündliche Prozess über dieser Pore, die entstehen würde. Macht es denn Sinn, das auszudrücken, selbst zu Hause?
Jein. Also ich weiß ja, dass alle das machen. Selbst wenn ich jetzt hier sage, oh Gott, lasst eure Finger aus dem Gesicht, da kann man ja gar nicht anders. Ne? Also wenn da so ein Pickelchen ist und das ist dann, wir nennen das ja immer reif, dann kann man das schon ausdrücken. Aber da gibt's einfach ein paar Sachen zu beachten. Ja, das soll man nicht, die Haut soll nicht gequetscht werden. Man sollte vorher die Haut desinfizieren. Man sollte das auch mit Desinfektionstüchern machen oder im Zweifel noch mit so einem kleinen Hilfsmittel. Was wir natürlich oft sehen, ist, dass dann da mit den schmutzigen Fingernägelchen auf die ungereinigte Haut rummanipuliert, gekratzt und übelst gequetscht wird. So nach dem Motto, es geht noch nicht raus, aber mit mehr Gewalt geht's vielleicht, da schadet man sich mehr. Und wer sich das nicht zutraut und denkt, oh nee, ich will das aber weghaben, der geht halt zur Ausreinigung zum Dermatologen oder zur Kosmetikerin, dann wird das profimäßig gemacht und das würde ich schon auch empfehlen, weil keiner hat Lust, so rumzurennen.
Ja. Und jetzt gehen wir den Schritt mal weiter von einem Pickel, malen Pickel, zu wirklich dem Thema Akne.
Ja.
Jetzt sagst du, es ist ein Krankheitsbild, was ganz häufig bei dir vorkommt.
Ja.
Und das hat nicht nur was mit der Pubertät zu tun, würde ich vermuten, Hauptfokus hormonelle Umstellungen, Veränderungen könnte eine Ursache sein. Was sind denn Ursachen für Akne, gerade im Erwachsenenalter?
Gut, wir haben ja verschiedene Formen der Akne. Es gibt die klassische Pubertätsakne. Lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist natürlich hormonelle Umstellung und Talg und. Dann gibt es die sogenannte Akne tarda. Das ist eine spät einsetzende Akne, die auch verschiedene Ursachen haben kann. Kann tatsächlich ein Pflegefehler sein, weil man immer falsche Mittel aufträgt und die Haut einfach darauf reagiert. Ne? Und wie soll Haut kommunizieren? Die spricht ja nicht und sagt, hallo, bitte nimm das runter, ich mag das nicht. Ja?
Wobei sie es ganz gut zeigt dann. Ne?
Genau, Haut kommuniziert nämlich anders. Mit mir kommuniziert die Haut, ich sehe das, ja, die spricht zu mir, so blöd das jetzt klingt. Und die spricht, indem sie gereizt ist, gerötet ist, Unreinheiten hat. Unreinheiten dann auch im bestimmten Areal im Gesicht hat. Auch das gibt Aufschluss auf die Ursache. Indem sie trocken ist, indem sie Ekzeme bekommt. Das ist Kommunikation von Haut. So, deswegen sehen wir häufig eine Akne, die einfach entsteht durch falsche Pflege, zu aggressive Pflege oder auch Allergie. Ja, ich meine, wie äußert sich eine Allergie? Da wird die Haut rot und kriegt Pickelchen. Mhm. Auch das, ne? Das ist eine Allergie dann am Ende, genau. Und die Ursache ist dann aber vielleicht was, was man immer aufträgt oder zu sich nimmt. Und dann gibt es aber auch andere Formen der Akne. Beispiel die Akne de Jeune Fille. Das ist eine Akne, die selbst hergestellt wird, weil man immer im Gesicht rummanipuliert. Die sehe ich auch ganz oft bei Frauen. Da sitzt man abends vorm Vergrößerungsspiegel und dann denkt man, guck mal, irgendwie was Doofes und dann wird rumgefummelt und rumgedrückt und ein bisschen hier, ein bisschen da und plötzlich siehst du aus, als wäre das ganze Gesicht unruhig, weil da einfach so viel rumgeknibbelt wird. Das ist dann eine verhaltenstherapeutische Geschichte, wenn es mal so ausdrücken darf. Und dann gibt es natürlich auch Akne, die entsteht aufgrund von Noxen. Also es gibt eine Chlorakne. Ja, das ist so, wenn jemand jetzt tatsächlich ein Toxin dauerhaft aufgesetzt wird, kann sich das auch an der Haut durch eine Akne zeigen. Das ist sehr selten. Ja, das sind so Lehrbuchgeschichten, gibt's aber.
Und wir sehen die Akne prinzipiell, oder du vielleicht auch in der Praxis, oder sagen wir auch mal lehrbuchmäßig oder studienseitig, kennt ihr mehr im Gesicht, aber es gibt auch am ganzen Körper.
Ja, das am ganzen Körper, das sehen wir tatsächlich eher in der Pubertät.
Okay.
Ja, oder auch da von Noxville schon Steroidakne. Das sehe ich dann bei den Männern.
Ne,
das sind die ab einem gewissen Alter, die da so in die Wechseljahre. Es gibt ja auch Männer, also Männer kommen ja auch in die Wechseljahre, wo das Testosteron sinkt und dann wollen die nochmal richtig pumpen. Ne? Dann wollen sie sich nochmal beweisen, dann muss das Sixpack nochmal her. Da wird dann Protein eingeschmissen, da werden dann Steroide genommen, das führt zu Akne. Die haben dann aber die Akne echt ausgeprägt. Das sieht richtig krass, ist für mich eine Blickdiagnose, die ist am Rücken, an der Brust, diesem Gesicht. Also die Männer sehen dann wirklich wieder aus wie so pubertierende Jungs und da muss man einfach knallhart sagen, Mensch, du musst das weglassen, auch wenn sie es nicht zugeben. Ich sagte aber, du musst nichts sagen, aber ich sehe es, lass es.
Ja. Das ist interessant, weil wir quasi diesen anabolen, diesen aufbauenden Prozess quasi mit dabei haben und von außen zugeführt ist nie so gut, wie wenn es der Körper selbst machen würde.
Klar.
Aber dann bleibe ich aber bei einem Stoff, der nämlich auch anabol ist und auch unter Umständen bei Akne mit einer Verbindung hat, Insulin beispielsweise. Ja. Welche Rolle spielt das? Also Thema Insulinresistenz und wie könnte man da quasi auch mit drauf einwirken?
Also die Insulinresistenz, das ist nicht so ein klares Bild. Also das siehst du an der Haut nicht, kannst es nicht ablesen. Mhm. Also eine Steroidakne kannst du ablesen. Das ist wirklich eine Blickdiagnose, weil das wirklich so prägnant und so, das siehst du. Mhm. Absolut. Und das siehst du bei Insulin natürlich nicht. Ja, da kannst du mal dran denken und denkst so, Mensch, gucken wir mal hin, vielleicht ist da irgendwas mit dem Insulin nicht in Ordnung, weil die Haut einfach nicht besser wird. Da gibt es natürlich 2, 3 Sachen, die da auch wieder eine Rolle spielen. Kommen wir jetzt tatsächlich in dem Fall dann auch wieder aufs Thema Darm, weil am Ende spielt es damit zusammen. Ich sehe ganz häufig so eine, das ist keine klassische Akne, das ist eigentlich eine Peroraldermatitis, so eine POD, wird aber oft gleichgesetzt mit Akne, weil dann ist um den Mund herum Pickel. Na, und dann denken die Patienten natürlich, ich habe eine Akne, tatsächlich ist das eigentlich eine Perioraldermatitis und die ist ganz häufig mit dem Darm verknüpft. Das heißt, wenn ich solche Patienten sehe, ist das Erste, was ich mache, immer eine Untersuchung vom Stuhl und gucke, hey, was ist eigentlich mit dem Mikrobiom im Darm los? Ist da vielleicht eine Candida-Überwucherung, fehlt irgendein Keim? Weil das wirklich mit dem Darm in Verbindung hängt. Und ich bin immer wieder überrascht, die haben oft einen ganz langen Leidensweg hinter sich. Die waren schon bei etlichen Ärzten, Allgemeinmedizinern, die waren in Hormonzentren und keiner hat jemals eine Stuhlprobe gemacht. Und ich sag dir, bei 99% der Kunden finde ich einfach eine Stuhlprobe. Entweder ein Kandidat, der total überwuchert oder irgendein anderes Bakterium, was essentiell fehlt. Sobald du das dann eingestellt hast, ist auch diese POD-Akne verschwunden.
Lass uns da nochmal einen Deep Dive gerade reinmachen, ja, weil du checkst quasi Stuhlflora oder Mikrobiomanalyse.
Ja.
Eins von beiden.
Beides.
Oder beides.
Ja.
Und du untersuchst auch so Entzündungsmarker. Also ich denke jetzt so an, keine Ahnung, Calprotectin oder Informationen alles über das lokale
Immun. Komplett.
Und Schleimhautmarker. So, ja, das noch. Okay. Dass man darüber mal einen Einblick hat, gerade periorale. Genau, Leaky Gut.
Ja.
Periorale Dermatitis ist ein super spannender Punkt, weil, ja, das auch fehlinterpretiert wird. Ich glaube, das passiert bei ganz vielen, dass man, also ich hatte schon den ersten Augenöffner eben beim Einstieg so gesunde und kranke Haut.
Ja.
Und dann so, ja, aber ich habe doch hier irgendwelche T-Zonen oder sonst irgendetwas und dann ist das eigentlich ein vielleicht normaler Prozess und man selbst diagnostiziert ja an sich rum, weil man sieht es ja auch. Ne?
Ja.
Und man guckt vielleicht mit dem Spiegel nochmal genauer hin. Aber lass uns in dem Übergang gerne mal dazu gehen, wie kann ich gut herausfinden, was meine, also ich habe eine gesunde Haut, wäre jetzt mal meine Einschätzung, wie finde ich meine passende Hautpflege? Was passt zu mir?
Naja, am Ende geht's ja immer darum, dass man den Organismus, wie er ist, und auch diesen Hautzyklus, Haut hat ja auch so ein Eigenleben, nenne ich es mal, dass man diesen Zyklus am Laufen hält, dass man den eigenen Motor, also die intrinsischen Systeme bestmöglich versorgt, auch in Ruhe lässt, nicht belastet und ihre Arbeit gut machen lässt, ne? Also auf zellulärer Ebene. So, und jetzt gibt's natürlich Möglichkeiten. Ich sag zum Beispiel Patienten immer, lieber mach dir nichts als das Falsche. Ist auch eine ganz wichtige Aussage. Die sagen, boah, nee, Hautpflege, ich habe, dann sage ich, ey, komm, dann mach lieber gar nichts, nimm das Wasser. Das ist mir noch lieber, als dass sie das Falsche machen, weil das Falsche kann die Haut und diesen eigenen intrinsischen Prozess ja auch blockieren und eher verschlechtern. Ganz viele Hautprobleme entstehen ja erst durch die falsche Pflege oder zu viel Pflege oder zu aggressiv oder na, whatever, nicht hauttypgerecht. Und deswegen ist mir immer wichtig, ich gehe immer eine Schicht tiefer. Haut ist ein Organ. Organ besteht aus Zellen. Die Zellen haben Funktionen, die müssen optimal zusammenarbeiten. Da weiß jede Zelle weiß eigentlich, was sie zu tun hat. Bei Babys funktioniert das ja sehr, sehr gut. Die haben ja ganz, ganz tolle Haut. Bis dann irgendwann da eingegriffen wird oder eben auch durch äußere Einflüsse, Noxen, Alter, Cremes, das ein bisschen ins Trudeln kommt. Und deswegen setze ich bei Hautpflege immer auf zellulärer Ebene ein und sage, wir müssen diesen Hautzyklus, den natürlichen Hautzyklus unterstützen und fördern und der Haut die Nährstoffe geben, die sie braucht, um diese Zellen neu zu bilden. Das ist die Essenz.
Das führt mich zu einem wichtigen Punkt. Wo würdest du sagen, was sind denn die richtigen Nährstoffe oder vielleicht auch der wichtigste Nährstoff, den unsere Haut wirklich benötigt? Also wo kann man da gut ansetzen, dass man da auch ein Gefühl für bekommt?
Ich sag das immer so ganz süß, ja. Also für mich als Ärztin und Wissenschaftlerin sind erstmal studienbasierte Wirkstoffe wichtig und richtig. Ich will alles beweisen können, was ich erzähle oder was ich auch meiner Haut antue und auch unabhängige Studien. Jetzt keine, die so eine Firma irgendwie beauftragt hat. Naja. Mir ist immer ganz wichtig, dass ich sage, okay, das wurde schon in etlichen Studien unabhängig immer wieder belegt. Und da gibt's einfach einen Wirkstoff, der unumstößlich Number One ist bis heute, wofür sogar Nobelpreis verliehen wurde, und das ist Retinol. Ja? Okay. Vitamin A.
Vitamin A.
Genau. Und dann gibt es eine ganze Reihe, weil dieses Vitamin A, um kurz darauf zurückzukommen, das Retinol ist wie so ein Hautbeschleuniger. Das ist ein Wirkstoff, mal wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, das ist wie so ein Bauarbeiter, ne? Der kommt auf die Baustelle, sagt so, Leute, jetzt wollen wir hier ein Haus bauen, let's go. Und der sagt sozusagen den Zellen, ey, ihr Lieben, aus dem Dämmerschlaf aufwachen, hier, wir brauchen frische Zellen, gebt Gas, wir wollen vital sein, wir wollen jung sein, wir brauchen Kollagen, wir brauchen regelmäßig Pigment, let's go. So, das macht das Retinol, das ist der Bauarbeiter. Und jetzt brauchen wir natürlich Baustoff. Weil das Haus kannst du jetzt nicht nur mit Bauarbeitern bauen, da brauchst du auch Material. Und das Material ist für mich, sind dann zum Beispiel Antioxidantien, Niacinamide, also die Vitamin B, Vitamin E-Gruppe. Dann gibt's ganz tolle Wirkstoffe aus der Neurodermitis-Forschung, die einfach diese Hautbarriere stärken. Ectoin, Extremoin, Syrikalm, das ist wirklich, das ist der Knaller. Das sind so Wirkstoffe, die in Barrierezellen, also der Hautschutzbarriere, Stabilität verleihen und dafür sorgen, dass das, was in der Haut passiert, auch in der Haut bleibt und nicht verdunsten kann. Also, dass wir wirklich diese äußere Schutzfunktion stabilisieren. Und dann bin ich ein riesen Fan auch von Hautmikrobiom, denn nicht nur im Darm haben wir ein Mikrobiom, sondern auch auf der Haut. Und wer ein tolles Hautmikrobiom hat, hat in der Regel auch eine gute Schutzbarriere und eine gute Funktion. Das heißt, wenn man diese drei Säulen hat, du hast den Bauarbeiter, das ist das Retinol, der ankurbelt, und du hast Baustoffe, die idealerweise tatsächlich evidenzbasiert der Haut dienen, dann bist du natürlich ganz vorne.
Das klingt sehr einleuchtend und vor allen Dingen so diesen Bauarbeiten des Retinol. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, also Vitamin A, wo finde ich das? Wo würde ich das in der Nahrung beispielsweise finden?
Vitamin A findest du in Karotten, findest du in ganz vielen Lebensmitteln, rote Beete, in vielen Fleischsorten auch, ne? Klar,
also ist, Innereien, glaube ich.
Innereien, so. Ganz viel Vitamin A. Also Vitamin A ist nahrungstechnisch recht gut aufzunehmen.
Trotzdem reden wir ja quasi, wir kommen ja quasi von der Hautpflege und es geht jetzt um die topische Anwendung, das heißt, wir führen es von außen auf. Ja. Jetzt nur in der kleinen nerdiger Zwischenstep der Umwandlungsprozess, also aus einer pflanzlichen Komponente, da ist es, glaube ich, ein Beta-Carotin und wird quasi oder muss dann umgewandelt werden.
Wird immer. Auch das Retinol, ob du es jetzt pur aufträgst, ob du eine Vorstufe nimmst, ob du Retinylparameter, die Haut wandelt es immer in aktive Metaboliten um.
Okay, und das passiert von außen und du sagst auch
in der Haut selbst.
Ja. Und du hast es eben schon gesagt, einmal Schutzbarriere, genauso wie wir es eben mit dem Darm auch mit dabei hatten, also Kontakt zur Außenwelt. Und es werden aber auch Stoffe direkt aufgenommen, also diffundiert das durch in den Blutkreislauf.
Ja, klar. Also wer jetzt sich von Kopf bis Fuß mit den höchstprozentigen Konzentrationen, die es gar nicht gibt im Übrigen, aber rein mal nur hypothetisch, würde man es im Blut auch nachweisen können, wie alles, was wir auftragen. Warum funktionieren Hormongele? Ja. Haben ja viel Erfahrung mit, ne? Das wird ja auch nur auf dem Innenarm oder wo auch immer aufgetragen und dann ist es im Blut. Ja, Überraschung, Haut ist ein lebendes Organ, ja, das ist ein Stoffwechselorgan.
Ja. Aber quasi, wenn die Hautbarriere geschädigt ist, würden auch quasi mehr Giftstoffe und Ähnliches mit eindringen. Das wäre dann...
Ja klar, ist ja das, was dann passiert. Also Neurodermitis hat ja zum Beispiel die Problematik, dass die Hautbarriere nicht intakt ist. Warum bekommen die dann die Ekzeme? Und diese Ekzeme entzünden sich oft, weil natürlich dann Bakterien eindringen können, da können sich Pilze draufsetzen. Ja. Ne, das ist ja genau das schwierige Thema, wenn man so jemanden hat, der so eine geschädigte Barriere hat, dass man immer gucken muss, Mensch, wie kriege ich das? Das ist im Grunde wie eine Wunde, wenn man so möchte.
Gehen wir mal auf Retinol nochmal in der Anwendung ein.
Ja.
Topische Anwendung, haben wir gesagt, also von außen auftragen. Macht es Sinn, im Blut einen Vitamin-A-Spiegel zu testen beispielsweise und es davon abhängig zu machen? Oder sagst du, nee, Nein. Das ist schon der Game-Changer, was Hautpflege grundsätzlich angeht?
Absoluter Game-Changer ist für uns in der Dermatologie der Goldstandard. Das heißt, alle anderen Methoden in ihrer Wirksamkeit werden an der Wirksamkeit von Retinol gemessen. Das ist bis heute so. Und ich sag mal, der Spiegel im Blut korreliert nicht zu dem Ergebnis in der Haut. Das ist unabhängig. Also das Vitamin A, was wir über die Haut aufnehmen, hat jetzt keinen positiven Effekt auf unseren Organismus, dass man sagen kann, ah super, jetzt muss ich das nicht mehr, brauche ich keine Karotten mehr essen oder so. Genau. Das ist totaler Quatsch, das reicht nicht.
Okay, das heißt also, Karotten essen ist
am Ort der Stelle, sozusagen, ja.
Ja. Und Karotten essen ist in Ordnung und Leber, aber es wird nicht den Impact darauf nehmen, dass ich meinen Retinolspiegel erhöhe.
Nein.
So. Aber du auch als Produktentwicklerin, muss man dann an der Stelle auch noch mit dazu sagen, hast ja das quasi als evidenzbasierten Inhaltsstoff.
Ja.
Ist, glaube ich, Retinol ein ganz zentrales Thema.
Absolut. Ich glaube, ich war tatsächlich auch die erste Ärztin, die das in Deutschland so nach vorne gebracht hat. In Amerika war das immer schon bekannt. Die sind ja irgendwie ein bisschen weiter als wir, was so Themen angeht. Wir brauchen hier ein bisschen länger immer, bis das geglaubt wird. Jetzt ist ja so ein Riesen-Hype drum entstanden, obwohl ich das gefühlt seit 20 Jahren mache. Ja. weil Retinol einfach tatsächlich funktioniert. Ne? Und mir ist immer ganz wichtig, dass alles, was ich meinem Patienten sage oder was ich vor allen Dingen für mich selbst auch mache, dass das evidenzbasiert ist und dass das wirklich funktioniert. Dass man dann auch sieht, oh wow, ja, die Haut wird besser, ah ja, die Poren werden feiner, ah ja, ich sehe vielleicht sogar jünger aus, weil das ist ja das Nächste, dass man da einfach super Kollagen bildet und man auch spürt, über die Jahre der Anwendung wird die Haut einfach stabiler und dicker und fester.
Jetzt stellt sich für mich immer die Frage, okay, wo kommt der Rohstoff her? Also woraus gewinnt man das Retinol? Und ist es, dann kann es dann einfach nur in eine Salbe eingerührt werden oder wie kann ich mir das vorstellen?
So einfach ist das leider nicht. Ja. Da unterscheidet sich dann tatsächlich die Qualität. Jetzt ist es ja so, du kannst ja, ich nehme immer gerne das Beispiel Orangensaft. Mhm. Du kannst Orangensaft kaufen und da war noch nie eine Orange drin.
Okay.
Da ist so ein bisschen Orangenaroma, das Ding heißt trotzdem O-Saft, ne? Mhm. Oder O-Saft-Konzentrat oder was auch immer. Tatsächlich keine einzige Orange drin. Oder du kaufst einen O-Saft, der wirklich aus frischen Orangen gepresst ist und 100% frischer O-Saft ist. Mhm. Und das empfinde ich in dieser ganzen Retinol-Geschichte auch immer so. Es gibt Retinol-Produkte auf dem Markt, wo gefühlt gar kein ausreichendes wirksames Retinol drin ist oder nur so ein Hauch und trotzdem nennt sich das Ding dann Retinol-Creme. Und es gibt natürlich qualitativ hochwertiges Retinol, wo du einfach siehst, wow, da treten diese Studienergebnisse auch wirklich ein, weil das ist dann das Detailwissen. In diesen ganzen Studien, es gibt über 60.000 Studien, die es belegen, wird immer von einer gewissen Konzentration und einer gewissen Form von Retinol gesprochen. Und das muss natürlich auch enthalten sein, damit die positiven Aspekte dann eintreffen. Ne? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Mittlerweile ist es so, dass Retinol synthetisch hergestellt wird, in absoluter Reinform, besser als das, was vielleicht sogar so bioverfügbar ist, weil es ganz pur ist und ganz frei von Konservierungsstoffen, Schadstoffen ist. Aber wie jedes Vitamin ist Retinol natürlich der Redoxreaktion, also Oxidation unterlegen. Ja. Ne, sobald so ein Vitamin A, Retinol-Molekülchen an die Luft kommt, reagiert es mit Sauerstoff. Sobald ein UV-Strahlung drauf tritt, verpufft auch schon wieder ein Großteil. Haben wir alles mal irgendwann im Chemieunterricht gelernt. Stichwort Redoxreaktion, ja. Das passiert natürlich mit dem Vitamin A. Und das macht dann wiederum so ein Produkt vielleicht auch unwirksam. Ne? Du pumpst es auf deine Hand, trägst es auf dein Gesicht auf und dann ist ein Großteil schon verpufft. Und dann wundert man sich, hey, warum wirkt es eigentlich nicht so super?
Aber ist doch Retinol dran. So.
Genau. Und da habe ich in der Forschung schon eingesetzt, habe gesagt, Mensch, das ist total blöd. Wir müssen es irgendwie anders hinkriegen. Man müsste einen kleinen Schutzmantel um das Retinol machen, damit die UV-Strahlung und Sauerstoff eben nicht reagiert. Also, dass man diese Redox-Reaktion aufhält. Ähnlich wie man zum Beispiel, dass, wenn man sich überlegt, einen Apfel mit Zitronensaft, wenn du den aufschneidest, macht Zitronensaft draus, dann verhinderst du ja auch, dass der oxidiert und braun wird. Ne?
Ja, genau.
Oder im Obstsalat geschnitten, machst immer ein bisschen Zitrone rein, damit der schön knackig und frisch aussieht. Das ist eine Möglichkeit, ein Antioxidant zu verwenden, was das Retinol schützt. Und ich gehe da so ein bisschen Schritt weiter. Ich habe eine spezielle Verkapselungstechnik entwickelt, womit ich im Übrigen mittlerweile alle meine Inhaltsstoffe verkapsel, die sich wie so ein Schutzfilm, also wirklich wie so eine Schutzkapsel, um die Moleküle, um das Retinol legen. Und erst wenn es in der Haut ist, also die Hautbarriere durchdrungen hat, von kleinen Enzymen zerstückelt wird und dann wird das Retinol freigesetzt. Und darüber haben wir natürlich eine super Darreichungsform. Es ist an Ort und Stelle, wo es hingehört und kann maximal seinen Effekt entfalten. Das ist vielleicht der große Unterschied zu, jetzt sage ich mal, so einem 0815 habe ich im Drogeriemarkt für 1,99 € gefunden. Und das ist natürlich ein Problem. Das kannst du für 1,99 € auch nicht herstellen. Ja, das ist ein aufwendiger Prozess. Das ist so wie ein direkt frisch gepresster O-Saft, ist halt teurer als das O-Saft-Konzentrat.
Klar. Ne? Absolut. Und dann hast du dieses Thema, ich will da nochmal drauf eingehen, die Konzentration. Was wäre denn eine Konzentration, wo man mal drauf achten könnte?
Ob das die Studien sagen, man braucht eine Minimumkonzentration von 1%.
1%. Ja, auf das Gesamt.
Wenn es unverkapselt ist.
Okay, unverkapselt.
Weil ne, wegen der Oxidation geht natürlich ein Großteil verloren.
Also das ist da auch schon in den Studien mit berücksichtigt.
Ja.
Ja, okay. Dann hast du da ja eine bahnbrechende Lösung auch für gefunden, wenn es... Also
war mir nicht so bewusst, weil ich habe das gar nicht gemacht, weil ich dachte, ich brauche das für meinen Patienten. Ich habe das ja egoistisch für mich damals gemacht und immer selbst angerührt.
Ja.
Also ich stand da immer, habe meine Creme gemacht und dann ist die häufigste Frage, die du als Dermatologe gestellt bekommst, im Übrigen ist, was nutzen Sie denn? Ihre Haut ist so schön. Da habe ich gesehen, ja, wissen Sie, ich mische das für mich selbst, weil ich wusste ja, was funktioniert und was ich brauche. Und dann ist irgendwann losgegangen, dass die erste Kunde gesagt hat, ach Mensch, können Sie mir nicht mal ein Töpfchen mitmischen? Ich brauche das.
Ja.
Habe ich natürlich gemacht. Wir Ärzte mit Helfersyndrom sagen immer ja. Ich sage, ja, okay, mache ich mit. Und dann ist das in Windeseile, war es wirklich so. Ich werde es nie vergessen. Ich habe das ja bei mir im Kellerchen alles gemacht. Und dann wurde die Kundin, die erste, angesprochen von ihrer Nachbarin, gesagt, wo warst du? Du schaust super aus. ja, meine Dermatologin, die mischt mir da eine Creme. Ah ja, bringst mir mal ein Töpfchen mit. Und es war wirklich innerhalb kürzester Zeit, habe ich alle Nächte stundenlang in meinem Keller gestanden und diese Paketchen für meine Kunden gepackt, bis ich gesagt habe, das geht nicht, das ist total verrückt. Das ist, ich muss das jetzt anders machen. Das ist ja wie eine Firma, eine extra Firma. So ist die Dr. Me entstanden.
So ist
es. Ja, und so ist es bis heute eigentlich. Ja. Also,
außer, dass du jetzt nicht mehr im Keller stehst.
Außer, dass ich jetzt nicht mehr selbst mische, sondern jetzt mischen wir in größeren Behältern, in größeren Mengen. Zum Glück, weil das wäre auch nicht mehr gegangen.
Und darin enthalten, du hast es gesagt, der Baumeister, die Bausubstanzen und Mikrobiom unterstützend. Oder sind auch wirklich Bakterien mit enthalten?
Ja, wir haben spezielle Ampullen, wo wir wirklich mit speziellen Bakterienstämmen arbeiten, um das Mikrobiom herzustellen, zu unterstützen und da wirklich ein Fundament reinzusetzen.
Und das wäre quasi Hautpflege für gesunde Haut oder nutzt du das genauso
auch vor allen Dingen auch für kranke Haut, klar. Gesunde Haut willst du erhalten, super. Ne, da machen wir dann einfach kraftvolle Hautverbesserung. Für uns ist immer, oder für mich im Speziellen, ist eigentlich immer das Thema, ich empfinde mich als Hautverbesserer.
Ja,
weil Hautverbesserung wünscht sich eigentlich jeder. Selbst wenn du jetzt gesunde Haut hast, dann sagst du vielleicht, Mensch, oh, jetzt kommen hier die ersten Fältchen, ich sehe fahl aus, ich sehe müde aus, ich würde gern wieder frischer aussehen. Ja, wow, super, machen wir. Jemand, der aber eine Akne hat und sagt, hey, meine Haut läuft nicht rund. Mein Hautzyklus läuft nicht rund. Da stimmt irgendwas nicht. Dem müssen wir natürlich helfen und verbessern. Und da greift natürlich Retinol und die Wirkstoffe auf zellulärer Ebene ein und reguliert diesen Hautzyklus. In der Haut, darf man nicht vergessen, sitzen ja die ganzen Zellen. Talgdrüsen, die sind verantwortlich für die Akne. Die regulieren wir, die reduzieren wir. Weniger Talgdrüsen, weniger Talg, weniger Pickel. Und auch feinere Poren im Übrigen dann, ja, hängt ja zusammen. Da sind die Fibroblasten, die produzieren Kollagen und Elastin, also die machen Hautstraffung. Da sorgen wir dafür, dass die sich wieder vermehren. Mehr Fibroblasten, mehr Kollagen, mehr Jugendlichkeit, mehr Straffheit. Da sind die Melanozyten, die machen Pigment. Wenn wir den Melanozyten sagen durch das Retinol, hey Leute, hier komm, regelmäßig, schön qualitativ arbeiten, dann wird regelmäßig Pigment abgegeben, wenn die optimal funktionieren, diese Zellen. Und dann hast du auch wieder ein ebenmäßigeres Pigment.
Und das heißt, gerade so dieses Thema Pigmentstörung, Pigmentflecken, ja, die entstehen.
Super.
Okay, dafür eingesetzt und kann damit auch reduziert werden.
Ja klar, das ist ein richtig krasser Hautverbesserer.
Was Sinn macht, weil es ist ein lebendes Organ. Man hat immer so dieses Gefühl von...
Du kannst es trainieren.
Ja, klar.
Du schau mal, wenn jetzt da stehst und sagst, ja, ich will 5 Kilo abnehmen oder ich hätte gern ein Sixpack. Klar. Was machst du denn dann? Kannst du auch nicht hinsetzen und sagen, oh ja, wäre schön und sitzt vor der Glotze, guckst ein bisschen whatever. Ne? Ja. Nee, da musst du aktiv werden. Da musst du jeden Tag einfach mal 10 Minuten Sit-Ups machen. Da sage ich dir nach ein paar Monaten, siehst du, wow, hey, mein Shape hat sich verändert. Ich spüre meine Bauchmuskeln langsam. Ne? Genauso ist mit der Haut. Wenn du da jeden Tag mit Retinol und den Substanzen ein bisschen trainierst, bisschen die Zellen trainierst, natürlich siehst du nach ein paar Monaten besser aus. Klar. Natürlich ist die Haut besser. Das ist die logische Konsequenz von Training.
Training und ich nenne es auch mal die passende Ernährung für die Haut. Ja,
also ja das ganz ist, genau.
Also, und es muss sich natürlich auch mitentwickeln und braucht die regelmäßige Anwendung.
Ja.
Lass uns dabei bleiben. Hautpflege, gesunde Haut, kranke Haut. Ich finde es eben so spannend, die Dermatologie, weil es ehrlicherweise ist, wie soll ich sagen, ich glaube häufig so runtergebrochen, so ja, die verschreiben mir ein bisschen Cortisoncreme.
Ja, ja, voll. Ja.
Und wenn, aber so wie man das bei dir auch raushört, also A, die Begeisterung, aber so diese Wechselwirkung zwischen Außenwelt Haut, Außenwelt Darm ist letztendlich genauso ein Thema.
Ja.
Und diese Zusammenhänge. Lass uns mal drauf schauen, was könnte man hautpflegeseitig denn noch Unterstützendes mit aufnehmen? Also ich gebe dir mal so ein paar Stichpunkte. Mhm. Du hast es immer schon gesagt, so Kollagen beispielsweise. Macht es Sinn, jetzt Kollagen hinzuzufügen? Lokal von außen oder so wie du es gesagt hast, naja, eigentlich müssen wir den Motor anschmeißen, dass Kollagen produziert wird.
Ja, also von außen geht's gar nicht rein. Ne? Kollagen ist ein Riesenmolekül, das kann gar nicht rein. Es ist genau wie Hyaluronsäure. Eine Hyaluronsäuremolekül ist so groß, das wäre so, als würdest du versuchen, eine Wassermelone durch eine Öffnung einer Erbse zu drücken. Also viel Spaß. Mhm. Nee, das kann nicht rein, das schwimmt dann auf der Haut. Ne? Die Haut hat ja auch die Epidermis, das ist sozusagen die tote obere Hautschicht. Mhm. Die sieht aus wie so ein Dachziegelkonstrukt unter dem Mikroskop. Wenn du Hyaluronsäure oder Kollagen, also große Moleküle aufträgst auf die Haut, dann quellen die diese Epidermis auf. Das hat dann so einen kurzfristigen, so einen Plumping-Effekt, macht aber langfristig nichts. Der ist gefühlt genauso schnell wieder weg. Und noch schlimmer, wenn du natürlich so quellende Substanzen auf die Epidermis aufgibst, die Haut kommuniziert ja. Da sind ja sozusagen kommunikative Kanäle, Zellen. Man merkt es immer, wenn du zum Beispiel immer Druck auf eine Stelle hast, dann entsteht eine Druckstelle oder sogar ein Hühnerauge. Mhm. Ne? Also es wird einfach, die Haut wehrt sich. Weil die Zellen nämlich dann sagen, die oberste Zellschicht sagt dann, oh Mensch, du musst mir helfen, ich habe hier totalen Druck, ich komme alleine nicht klar. Könnt ihr mal hier, ich brauche ein paar mehr Jungs, helft mir. So, und dann machen die einen hypertrophen Zellhaufen und dann entsteht sozusagen so eine dicke Druckstelle oder eine Hornhautstelle, weil die Zellen kommunizieren und sich den äußeren Einflüssen anpassen. Wenn ich von außen immer feuchte, quellende Moleküle auftrage, dann kommunizieren die Zellen und sagen, hey Leute, ihr braucht gar nichts machen, weil wir haben hier alles total versorgt. Wir schwimmen in Feuchtigkeit. Bitte stellt eure Arbeit ein, jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Das machen die Zellen dann auch. Das heißt, wer immer Feuchtigkeitspflege verwendet und nochmal drüber und nochmal drauf, altert sogar schneller. Okay. Ja, die Haut wird sogar empfindlicher, weil die gewöhnt sich dran. Die gewöhnt sich dran, dass das immer schön von außen kommt. Das heißt, die Zelle sagt sich dann, ja, wir müssen ja gar nichts machen, Leute. Das kennen wir von so Lippenpflegestiften?
Das fällt mir nämlich auch
Abhängigkeit.
Ja.
Ja. Ja, ja. Abhängigkeit von äußeren Einflüssen. Deshalb ich mir sage, hey Leute, es ist voll die falsche Strategie. Wir müssen aus der Tiefe heraus auf zellulärer Ebene den Zellen sagen, hier Leute, Gas geben, nichts mit faul auf dem Sofa sitzen hier, wir müssen funktionieren, wir sind am Leben, wir brauchen Action. Und diese ganzen großen Moleküle, ja, kannst du auftragen mal, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt einen tollen Auftritt, ich brauche jetzt einen Fototermin, ich brauche mal kurz was Quellendes, go for it. Aber das ist keine Langzeitstrategie.
Das ist keine Strategie.
Und Kollagen oder diese Dinge und Hyaluronsäure zum Trinken, ich sag jetzt mal ganz klar, ich habe das nicht.
Ja.
Hab das auch nicht zu Hause. Weil du nimmst es natürlich auf, was passiert? Es landet im Magen. Was macht der Magen? Das wird durch Säuren und Enzyme komplett zerhackstückelt in Einzelbestandteile. That's it. Und dann wird es dem Darm zugefügt, dann wird über die Darmschleimhaut werden Substanzen aufgenommen, die brauchbar sind, in aber chemischen Kleinteilen, in
atomaren
Kleinteilen. Ja. Genau. Und dann wird es im Körper durch Stoffwechselprozesse zusammengesetzt zu Dingen, die wir vielleicht brauchen.
Wie dann wieder Kollagen beispielsweise. Aber
ja, aber dafür muss er kein Kollagen nehmen, weil das wird ja sowieso im Magen zerhackstückelt.
Also das ist das Thema gerade, also deswegen diese Verbindung. Und dann kommen wir auch gleich nochmal zum Ernährungsthema. Orale Aufnahme oder enterale Aufnahme, genau das. Und ähnlicherweise im Darm ja das Gleiche.
Ja, klar.
Also selbst wenn es nicht verstoffwechselt werden würde, wäre die Eiweißstruktur zu groß.
Ja, rutscht durch.
Dass sie gar nicht in den Körper gelangen könnte. Jetzt ist es runtergebrochen, so wie die meisten Präparate auch sind. Und dann sind es letztendlich Peptidketten, also Aminosäurenketten. Die werden dann aufgenommen, aber sie können für alles Mögliche gebraucht werden. Aber
jede
das heißt
Form von
nicht,
Eiweiß aufnehmen,
genau.
Egal welches.
Ein sehr spannender Punkt. Lass uns bei Ernährungsthemen bleiben, weil ein gewisser Teil, also da würdest du schon sagen, kann man ernährungsseitig durchaus mit beeinflussen.
Super wichtig. Also Ernährung, mal jetzt weitergefasst, super, super, super wichtig. Wenn nicht heutzutage mit das Wichtigste für ein gesundes, langes Leben, ist das, was du diesem Motor, ich empfinde unseren Körper als Motor, das ist nichts anderes, ne? Wenn du dem Verbrenner den falschen Sprit gibst, dann verreckt dir der Motor. Ja. Wenn du deinem Körper, deinem wichtigsten Motor, permanent giftige und falsche und belastende Rohstoffe zuführst, dann vergiftest du deinen Motor. Ja. Die logische Konsequenz sind Erkrankungen und ist auch ein schlechteres Erscheinungsbild.
Ja.
Wenn du viel Zucker zu dir nimmst, natürlich sieht man das der Haut am Ende auch an. Nicht nur der Haut, jeder Zelle siehst du das
an. Weil es gerade im Hautbild aber hohe Zuckermengen quasi an den Hautzellen auskristallisieren?
Nee, ich sehe das sogar noch einfacher.
Ja.
Wenn dein Organismus, nicht ist die Haut das größte Organ, umhüllt diesen ganzen Organismus, ist von Durchblutung von allem abhängig. Wenn dieser Organismus permanent nicht rund läuft, weil der permanent die falschen Inhaltsstoffe bekommt, dann sieht man das natürlich. Ja, dann hast du ein fahleres Erscheinungsbild. Dann hast du vielleicht tiefere Augenringe. Dann hast du nicht diesen Glow. Dann hast du nicht die Vitalität. Dann hast du nicht die Spannkraft der Haut, weil deine Zellen, egal welche Zelle, ob es jetzt die Leberzelle oder die Hautzelle ist, nicht optimal funktionieren kann. Und wenn wir dann on top noch Noxen zuführen, das heißt auch noch den Organismus zusätzlich jede Zelle belasten, weil sie das ja entgiften muss, jede Zelle entgiftet, ja. Weil wir rauchen, weil wir Alkohol ist ein Zellgift. Natürlich siehst du nicht gut aus, wenn du Alkohol trinkst. Ich sag jetzt nicht, Leute, lass das Glas Wein die Woche weg, aber es ist ein brutaler Unterschied für die Optik, wenn man diese Sachen schon mal weglässt.
Ja.
Und wenn man dann noch die verarbeitete Lebensmittelindustrie, die so gepanscht ist mit chemischen, ekelhaftesten Dingen. Ich bin ja ein großer Fan davon, mir anzugucken, wie solche Sachen tatsächlich produziert werden. Es im Leben nicht mehr essen. Das ist so ekelhaft. Und dann wird doch so eine frische Karotte vom Biobauern um die Ecke oder so eine hammerschöne, saftige Gurke, Apfel, Banane, whatever. Banane ist natürlich auch ein Thema, wo kommt die her? Aber ihr wisst schon, was ich sagen will. wird doch irgendwie echt wieder sexy.
Ja, klar. Absolut. Also das heißt, Auswahl an Lebensmitteln, natürliche Lebensmittel.
Unverarbeitet pur.
Ja. Weniger Zucker. Ich bleib mal bei deinem Motorbeispiel. Öl ist wichtig für den Motor, aber zu viel Öl wäre auch nicht gut. Das heißt, wenn man natürlich dauerhaft und zu viel essen,
so ist
sicherlich...
Es. Die Dosis macht das Gift, und zwar in allem im Leben. Du kannst dein Glas Wein trinken, überhaupt kein Problem. Machst es jeden Tag, hast ein Problem. Du kannst die Schokolade essen, mache ich auch. Ja. Machst es jeden Tag, hast ein Problem. Die Dosis macht das Gift.
Dann hattest du auch gesagt, gehört ja auch zu Ernährungsthemen mit dazu, Alkohol oder auch Rauchen quasi, auch Lunge ist ja auch wieder eine Barriere und nimmt auf, die Giftstoffe gelangen in den Körper rein, verteilen sich, haben eben auch wieder etwas mit dem Hautbild und Hautalterung zu tun.
Ganz extrem.
Dann hatten wir eben schon das Thema Irritation durch UV-Strahlung beispielsweise, hast du gesagt. Ein wichtiges Thema, was immer viele interessiert, Thema Sonnenschutz.
Ja.
Soll ich das verwenden? Dann hatten wir eben schon dieses Thema Vitamin-D-Produktion. Wenn ich jetzt UV-Schutz 50 drauf mache, kann ich dann noch was produzieren? Wie ist die dermatologische Empfehlung auf der Basis? Und auf welches Sonnenschutzmittel sollte ich zurückgreifen oder welche Methode ist am besten?
Also ich bin kein Fan davon zu sagen, okay, die Haut darf auf gar keine Sonne sehen. Das ist Quatsch. Ne? Aber meiner Erfahrung nach cremen sich eh alle nicht gut genug ein. Ne? Dann cremen die vielleicht ihr Gesicht ein, aber Hals und Dekolleté schon wieder nicht. Das heißt, da kommt dann auch noch viel Strahlung an. Also das Vitamin-D-Thema, das muss man echt ausklammern, weil der Vitamin-D-Mangel sehen wir im Winter, sehen wir in dunklen Jahreszeiten. Ne? Selbst wenn du da keinen Sonnenschutz hast und setzt dich da in die spärliche Sonne, da wird es auch nicht reichen. Also da rutschen wir in den Vitamin-D-Mangel. Das tatsächliche Thema Sonnenschutz ist für die Sommermonate, da empfehle ich immer unbedingt Sonnenschutz zu nehmen, weil wir ja tatsächlich in den Monaten zu viel Sonne abbekommen. Okay. Und wir sehen so viel Hautkrebsvorstufen, das nennt sich Basaliome, also weißer Hautkrebs, der durch diese UV-Einstrahlung entsteht. Das lässt sich eigentlich vermeiden. Ne? Und wenn man aber dann sagt, wenn man das gut für sich steuern kann und sagt sich, okay, ich gehe einmal pro Woche, setze ich mich eine Stunde bewusst hin, ne? Nicht in die Mittagssonne, sondern schön in die frühe Morgensonne, die ist ja großartig, ne? Macht da mein Morgengruß, whatever, super. Und danach trage ich mir dann Sonnencreme auf und dann kann ich den Tag genießen. Und das ist natürlich ein perfektes Setup. Wo ich ein großer Freund davon bin, ist physikalische Sonnenschutzfilter, weil die liegen auf der Haut. Ja, muss man sich vorstellen, wie so kleine Spiegelchen, die reflektieren einfach die Strahlung und sind nicht chemisch, dass sie in die Haut gehen. Ne? Und das ist so ein bisschen, mein Babys zum Beispiel will ich natürlich immer eincremen mit physikalischen Filtern.
Hast du konkrete Stoffe über... Wo man die dann für, oder was
naja,
ist das?
So, mittlerweile gibt es so ganz moderne Stoffe. Früher war das immer dieses Titaniumdioxid, das kam jetzt in Verruf, weil es dann hieß, oje, und da muss man auch wieder die Studien genau lesen, es kam in Verruf, weil es in Zahnpflegeprodukten eingesetzt wurde, also zugeführt wurde oral. Wenn es auf der Haut liegt, liegt es auf der Haut, wäschst du es ab, ist das völlig unbedenklich.
Okay.
Ja, also das muss man
das
so ein bisschen,
nicht ein.
Nein, genau, das muss man so ein bisschen differenziert sehen, aber das ist natürlich für den Endverbraucher echt auch schwierig dann schon.
Total.
Da musst du voll drin sein. Aber grundsätzlich alle physikalischen Filter würde ich immer bevorzugen vor chemischen.
Okay, sehr gut. Und wenn ich ein chemisches Produkt nehmen würde, das eine ist, ich würde jetzt versuchen, einen Mineralstoff oder einen Filter quasi zu verwenden. Mir geht es ja darum, welche Stoffe sind, wie ich eben auch bei den Kosmetika oder bei Hygienemitteln angesprochen hatte, was sind so Dinge, wo man hellhörig werden sollte, die im Problem
sind? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil da kommt jedes Jahr was Neues.
Okay.
Ja, weil dann heißt es immer, ach ja, völlig unbedenklich. Und plötzlich stellt man dann fest, oh, man hat Weichmacher bei Kindern im Urin entdeckt. Wie kommt das? Und dann führt das auf ein Sonnenschutzmittel zurück, was eigentlich immer als unbedenklich einzustufen war. Plötzlich ist es doch nicht mehr so unbedenklich. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr skeptisch und sag mir immer, komm, lass das besser ganz. Ja.
Okay. Also dann nehmen wir mal mit, mineralische.
Ja, alles, was drauf liegt und abgewaschen werden kann, ist ja völlig in Ordnung.
Dann lass uns noch so ein paar andere Dinge in die Richtung. Also auch, wir sind immer noch auch bei Hautpflege. Was kann unterstützen? Wir haben das Thema Darmgesundheit und Mikrobiom eben mit angesprochen. Das heißt, ihr habt es für das Hautmikrobiom quasi auch probiotische Bakterienstämme mit integriert. Ja. Jetzt gehen wir nochmal in den Darm rein. Auch hier wahrscheinlich... weiß nicht, fermentierte Lebensmittel oder irgendetwas in die Richtung, was du mit bevorzugen würdest?
Du, total. Es ist ja auch da so, wenn du entzündliche Prozesse im Körper hast oder du führst dir schon mal gute Nahrungsmittel zu, aber sie können nicht komplett aufgenommen werden, weil dein Darm einfach in der Funktion beeinträchtigt ist, sieht man das. Zum Beispiel Morbus Crohn, chronische entzündliche Darmerkrankung. Die Patienten haben ganz oft Hautprobleme. Die werden auch ganz spät erst richtig diagnostiziert, weil keiner denkt dann, wenn die so Hautprobleme haben, daran, Mensch, es liegt am Morbus Crohn. Und das ist total spannend, das hängt natürlich zusammen.
Ja.
Der Darm ist, ich glaube, in japanischen, chinesischen Kreisen sogar noch intensiver als jetzt hier. Wir sind auch da wieder sehr spät in der Entwicklung in Deutschland, dass wir darüber sprechen. Das wird immer noch so ein bisschen augenzwinkernd gesehen, finde ich immer, wenn man darüber spricht. Mittlerweile weiß jeder, oh, wenn man mal eine Antibiotikakur gemacht hat, ist ganz gut, wenn man danach so eine Bakterienkur macht für den Darm. Ja, da gibt es natürlich jetzt viele Anbieter. Ich sag, grundsätzlich muss man das machen. Man muss den Darm und die Darmgesundheit grundsätzlich unterstützen, weil auch da über all die Jahre so viel Mist gebaut wurde. Wenn man sieht, was an Medikamenten eingenommen würde in so einer Lebzeit, was auch heute in unserem Trinkwasser im Übrigen enthalten ist, dann wird es echt gruselig. Da braucht der Darm tatsächlich Unterstützung, um optimal zu funktionieren.
Wir wissen gerade so bei Medikamenten, also es ist so dramatisch, ist, dass viele chronische Krankheitsbilder, egal wo sie im Körper sind, irgendwo einen Zusammenhang auch zum Darm haben, sich gerne auf die Haut, also wieder Barriere auswirken.
Ja.
Und dann kommen Medikamente dazu und wo wir wissen, so die gängigen 1000 Medikamente, die eigentlich so verschrieben werden, von nicht-steroidalen Antirheumatika oder was auch immer.
Katastrophe, ja.
Antibiotika ist nachvollziehbar irgendwie, aber alles beeinflusst das Darmmikrobiom in der Anwendung.
Und keiner steuert gegen.
Ja.
Das ist so. Ne? Das ist in der Schulmedizin, jetzt bin ich ja Schulmedizinerin, ist das noch nicht so, hat das noch nicht so Einzug gehalten, dass man dann sagt, hey, okay, wir machen eine Antibiotikum. Wenn ich meinen Patienten, manchmal kommst du nicht drum rum, dann musst du einfach sagen, hey, wir brauchen ein Antibiotikum.
Mhm.
Geht nicht, ist nicht lustig, wenn wir das nicht machen, kriegst du eine Sepsis, bist du mausetot. Klar, nehmen wir ein Antibiotikum. Ich sag dann immer, parallel fangen wir aber direkt danach wieder den Darmaufbau an.
Okay.
Ja, so und so ernähren, das bitte dazu nehmen und die Stämme danach wieder zuführen, dass wir das auffangen. Das wird halt in aller Regel nicht gemacht.
Ja, aber diese Verbindung ist extrem wichtig mit Ansatzpunkten in der Therapie und in der Prävention.
Der Mensch ist immer ganzheitlich zu betrachten. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, ich behandle jetzt lokal hier die Akne. Ja, so einfach ist es eben nicht. Erstmal, was ist es für eine Akne, wo kommt sie her, wo liegt die Ursache? Und ich bin überhaupt kein Freund davon, Symptome zu behandeln. Ich bin einfach ein Riesenfreund davon, Ursachen zu behandeln.
Lass uns noch einen letzten Punkt. Ich habe eine Vermutung, dass ich es jetzt schon beantworten könnte. Aber ich frage mal so in Richtung Masken und Peeling. Ich weiß, da können wir wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast nochmal zumachen.
Ja.
Aber macht es Sinn, Peelings zu verwenden? Ich denke jetzt auch nochmal so bei Hautunreinheiten oder gehe ich wieder schnell in die Überpflege rein? Haben wir da eine Faustformel in der Empfehlung?
Also da muss man, das ist hautzustandsabhängig. Ne? Mhm. Ich sage immer, ein Peeling ist schon echt cool, weil diese Epidermis, da sammeln sich ja immer alte Hautschüppchen an. So, wenn man da nicht mal ab und zu peelt. Männer peelen ja fast jeden Tag, wenn sie rasieren. Das ist ja wie ein Peeling. Mhm. Ne? Da nimmt man das runter.
Mhm.
Frauen jetzt nicht, weil wir rasieren uns in der Regel nicht. Also da zu peelen, diese alten Hautschüppchen zu entfernen, auch durch Blutung anzuringen. Ich sehe das auch unter so einem Massageaspekt. Ein Peeling massiert die Haut, wo Massage ist Durchblutung. Wo Durchblutung ist, sind Nährstoffe. Nur durch das Blut kommen ja die Nährstoffe zu den Zellen.
Ja.
Deswegen sehe ich ein Peeling nicht unter dem Aspekt, wir rubbeln da aggressiv irgendwas runter.
Und vor allen Dingen nicht in der Tiefe.
Ja, auch nicht in der Tiefe, sondern wir sorgen für ein bisschen schöne Durchblutung. Wir sorgen dafür, dass die Nährstoffe zu den Zellen kommen. Und wir nehmen vielleicht ganz mild so abgestorbene Hautschichten runter. Das gibt dir nämlich einen schönen Glow.
Was sollte ich hier dran beachten? Also wahrscheinlich gibt es ja auch wieder chemische oder also...
Ja, also man kann enzymatisch, das sind dann so Fruchtsäuren, finde ich super, ne, weil Fruchtsäuren sind ein natürlich vorkommender Stoff, die sind großartig, AHA, BHA, finde ich irre gut, kann man machen, passiert auch nichts, fördert die Haut, baut Kollagenabbildung auf, also das sind schöne Inhaltsstoffe, das wäre enzymatisch, man kann auch mechanisch, da muss man nur darauf achten, dass diese Peeling-Partikelchen keine scharfen Kanten haben. Und ich sehe so häufig, dass sich viele mit so Salz- und Zuckerkristalltöpfen voll parfümierten Dingern unter der Dusche am Körper zum Beispiel auch peelen. Das ist ja auch Haut, ne?
Ja.
Das halt unter dem Mikroskop sind das richtig scharfe kleine Kanten. So ein Zucker- und Salzkristall, das sind wie kleine Messerchen. Das macht natürlich kleine Mikroverletzungen, finde ich nicht so gut.
Okay. Gesunde Haut, wie häufig ein Peeling machen?
Naja, wenn du so ein, zweimal pro Woche machst, fein. So wie sich's gut anfühlt.
Und bei der Krankenhaut eher individuell spezifisch?
Kommt drauf an, was es ist. Ja. Eine Akne zum Beispiel kannst du ruhig häufiger gerade enzymatisch peelen, weil die BHA-Säure, Salicylsäure schön antientzündlich ist und diese Teigdrüsen und Poren schön ausspült und auch die Entzündung reguliert. Und die AHA-Säure eben diese alten Hornschüppchen nimmt, die Poren öffnet, dann kann das ganze Zeug auch raus. Also das muss man wirklich ein bisschen individueller betrachten. Mhm.
Masken habe ich noch erwähnt. Gibt's da irgendetwas, wo man sagt, muss man machen, ist nicht notwendig?
Weißt du, das ist dann, jetzt sind wir im Luxussegment.
Okay. Ne?
Wenn ich jetzt sage, meine Haut ist gut, aber ich habe das Gefühl, ich brauche so ein bisschen einen Powerboost, ich will nächste Woche super aussehen, klar, machst du einfach eine Maske, ne? Mit hochdosierten Wirkstoffen, das dringt natürlich nochmal tiefer ein. Da kannst du natürlich auch, in eine Maske ist eine andere Textur in der Herstellung, da kannst du Wirkstoffe nochmal höher verkapseln und einbauen. Da kann man sich so richtig austoben als Produktentwickler. Es gibt auch Masken, wo ich sage, die sind medizinisch total sinnvoll. Wer eine starke Akne hat mit diesen ganzen entzündlichen Stellen, sich denkt, oh Gott, wie kriege ich... mega damit Masken zu arbeiten, wo du richtig viel antientzündliche Wirkstoffe hast. Das okkludiert, das beruhigt, das nimmt diese Entzündung raus. Da kann das super sinnvoll sein. Ich sage immer, das ist kein Muss, aber es kann in vielen Fällen schon sehr hilfreich sein.
Okay. Lass uns noch auf ein paar Hypes eingehen, die ich jetzt auch so in der Recherche online mitgefunden habe. Wirkstoffseitig fällt mir eins noch ein, haben wir noch nicht zugesprochen. Coenzym Q10.
Ah ja, das gibt's ja immer schon. Naja, da ist auch wieder so die Evidenz das Thema. Mhm. Ne? Das ist so ein Wirkstoff, wo ich sage, schadet nichts. Ob er uns jetzt so ganz weit nach vorne bringt.
Okay, dann habe ich entdeckt, Lichtmasken fürs Gesicht.
Oh ja, werde ich immer so oft gefragt. Meine klassische, total neutrale Antwort dazu ist immer, ich habe keine.
Aber was ist das für ein Licht? Also das ist kein...
Rotlicht. Gibt es auch noch Blaulichtmasken. Ja, Licht hat ja eine bestimmte Wellenlänge, keinen Einfluss auf Zellen nehmen. Ne? Also es ist auch ja ein Stück weit wieder Strahlung. UV-Strahlung hat ja auch eine bestimmte Wellenlänge. Aber damit du dann wirklich das gewünschte Ziel erreichst, bräuchtest du natürlich genau diese Wellenlänge, genau den Abstand, genau die Qualität. Schwierig.
Auch evidenzartig wahrscheinlich.
Ja, das ist alles sehr dünn noch.
Okay,
ne?
Okay. Dann habe ich noch etwas entdeckt. Also mir hat es nicht so viel gesagt, aber der Glow-Effekt.
Also jetzt die Frage, Glow-Effekt, ich spreche immer von Glow. Ja. Glow hast du ganz klassisch, wenn du eine glatte Fläche hast, wird Licht reflektiert, dann hast du ein Glow.
Okay. Ne?
Also eine Glasplatte zum Beispiel reflektiert das Sonnenlicht, dann hat das glänzt schön. Wenn du ein stumpfes Holz hast und da geht die Sonne drauf, passiert gar nichts. Hast du also eine schöne glatte Haut mit wenig Falten, mit wenig Poren, die einfach richtig schön glatt ist, wird das Licht reflektiert und man hat einen Glow. Okay. Hast du aber eine unebene Haut mit vielen Närbchen, großen Poren und vielen alten Hautschüppchen drauf, die dann einfach sich so anstauen, dann wird das Licht geschluckt und man sieht so ein bisschen fahl aus. Schöner ist natürlich, wenn man einen Glow hat. Deswegen sage ich immer, wir müssen an der Hautstruktur arbeiten. Die sollte schön glatt und fein sein.
Und dann, um das meine Learnings von heute mitzunehmen, dann würde ich genau das tun. Also die Hautschichten tiefer liegend quasi mit anzuregen, das mit aufzubauen.
Dass es prall ist, dass die Poren verfeinert sind.
Aber es gibt Möglichkeiten, dass es von außen quasi auch was zu
verbessern. Naja, gut, du könntest jetzt sagen, man macht
simulieren im Sinne von, es hat den Glow-Effekt.
Naja, also wenn du jetzt schon mal ein Peeling machst, dann hast du schon mal mehr Glow, weil dann hast du die alten Hautschüppchen weggenommen. Ja. Ne, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, Treatments zu machen, um die Poren zu verfeinern und Co., dann hast du auch ein Glow. Oder du trägst dir ein Make-up auf, was kleine lichtreflektierende Partikel enthält, dann hast du auch einen Glow.
Okay. Hilft uns nur nachhaltig nicht.
Nicht. Okay. Aber es sieht gut aus.
Also der Glow, ich finde es aber ganz spannend, weil du es auch so sagst, es geht nicht nur um einen ästhetischen Effekt im Sinne von, ja, muss man mal irgendwie aus kosmetischen Gründen irgendwie machen, sondern das ist eigentlich ein Erscheinungsbild der Haut, der gesunden Haut.
Ja, also ich sag mal, es gibt kein schöneres Schmuckstück als unsere Haut, glaube ich, neben den Haaren, wie vielen auch, und gerade uns Frauen total, ich weiß, du hast jetzt nicht so viele Haare, ne? Aber uns Frauen ist das ja auch sehr wichtig, weil das schon für Vitalität spricht, das spricht für Menschen, die eine schöne Haut haben, mit einem Glow, mit einer Vitalität, den traut man mehr zu, verrückterweise. Ja, da gibt es Studien, das ist ein Attraktivitätsmodell, Menschen, die jugendlich und dynamisch aussehen, und das tust du, wenn du eine glatte Haut hast, denen traut man unterbewusst mehr zu. Das ist sogar ein Erfolgsfaktor.
Und ist es eine glatte Haut oder eben diesen mit Glow-Effekt?
Ich würde sagen Ebenmäßigkeit. Okay. Am Ende geht es um Ebenmäßigkeit.
Sind Falten prinzipiell ein Problem? Ist das etwas?
Finde ich nicht. Nee. Ich finde Falten sogar sehr schön, ja. Also ich finde, es gibt ja auch sehr positive Falten, Lachfältchen. Und es gibt Falten, die tun nichts für einen, ja. Die lassen einen grimmig aussehen oder müde aussehen. Dann sage ich, aber ich finde nicht, es geht am Ende gar nicht so sehr um Falten. Ich habe Patientinnen, meine Älteste ist 95. Ja, war letzte Woche wieder 95 ist die. Die kommt immer zum Botoxen und lässt sich aber nur die Zornesfalte botoxen. Weil sie sagt, also sie ist überhaupt nicht grimmig, das ist aber eine Frechheit, dass sie da diese Falte hat. Ne? Da lache ich immer ein bisschen und sage, ja komm, mach mal weg. Aber das übrige Gesicht hat auch Falten. Die sieht aber Bombe aus, weil die eine tolle Hautstruktur hat. Also na, am Ende geht's schon so ein bisschen um Hautstruktur und auch um Gesamtbild.
Ja, aber es macht doch auch, weil du diese Studien gerade zitiert hast, Attraktivitätsstudien, dass man Menschen mehr zutraut, macht doch auch Sinn. Ich meine, also Blickdiagnostik, so ein wichtiges Thema auch in der Medizin. Also ich gucke mir jemanden an und kann schon einschätzen, okay, der junge Mann hat da oder ältere Mann hat ein bisschen Testosteron sich zugeführt. Man sieht es.
Ja.
Und wenn ich dann ein aschfahles Gesicht irgendwie sehe, dann kann ich ihn nicht belasten, die andere Person.
Das ist natürlich auch bei uns evolutionär. Klar. Darauf wurden wir geschult. Ne? So ein Säbelzahntiger, der kraftstrotzend da steht und total dynamisch und jung aussieht, denkst du, mit dem lege ich mich halt lieber nicht an. Ne?
Absolut. Miriam, zum Abschluss, ich würde gerne, das versuche ich in meinem Podcast, dass wir unsere Gäste nochmal etwas besser kennenlernen. Ich habe so ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Mal gucken, ob du alles beantworten magst. Also ich stelle sie einfach einmal und du kannst kurz eine Antwort drauf geben. Du hast schon gesagt, also Ärztin, eigene Praxis, Businessfrau, drei Unternehmen.
Ja.
Mutter von drei Kindern.
Drei unter drei.
Das
ist crazy, ja.
So, wie bekommt man das alles unter einen Hut?
Mit wenig Schlaf. Wenig Schlaf und ganz viel Organisationstalent brauchst du natürlich. Und man braucht für das, was man macht, Leidenschaft. Also wenn du Leidenschaft, das steht schon drin, du musst leidensfähig sein. Mhm. Du musst damit auskommen, dass du wochenlang dein Körper dir sagt, oh Gott, du musst schlafen und du tust es aber nicht. Ja, du musst, und das schafft man nur, wenn man das, was man macht, wirklich richtig gerne macht. Sonst hältst du es auf lange Strecke nicht aus.
Aber ist das wenig Schlafen gesamtstrategisch gesundheitlich
sinnvoll? Nein, Katastrophe.
Okay.
Das ist natürlich total beknackt, wenn du mich fragst. Ich habe jetzt zu Weihnachten, hat mein Mann mich gefragt, was wünschst du dir? Ich habe gesagt, einen Schlafgutschein.
Aber das würde sich schon mit auch, wenn die Kinder 303, wenn sich das mal aus
dann
wird sich das auch wieder verändern. Ja. Also das heißt, du wirst schon auch businessseitig, praxisseitig dich so aufstellen, dass das Schlaf auch wieder eine höhere Priorität bekommt?
Ja, also der Schlaf ist ja vor allen Dingen tatsächlich durch die Kinder limitiert. Der Tag ist durch die Stunden limitiert und was man machen muss, ist, man muss irgendwann anfangen, wirklich zu allokieren, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und was ich wirklich lernen musste mit den Kindern, war auch zu sagen, okay, ich kann das eben nicht. Es geht nur bis hierhin und das ist gut genug und das, was ich schaffe, reicht. Ich reiche so, wie ich bin. Ich kann mich nicht selbst überholen. Und dass man auch lernt, wirklich auch mal Nein zu sagen, nee, komm, da kann ich jetzt keine Prio drauf setzen. Die Prio liegt gerade woanders.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns so ein bisschen davon abgeleitet, weil du das mit dem Schlaf erwähnt hast. Was bedeutet für dich Gesundheit?
Ach, das alles.
Alles?
Alles. Alles. Also Gesundheit ist alles und das weiß jeder, spätestens dann, wenn er eine Diagnose bekommen hat, die plötzlich lebenseinschränkend vielleicht ist. Dann wird er bewusst, dass nichts hat Wert, nichts ist wichtig, nichts spielt überhaupt mehr eine Rolle, außer diese Gesundheit. Im Angesicht der Limitiertheit unseres Lebens, was für den einen früher, für den anderen später ist. Jetzt stell dir vor, du kriegst heute die Diagnose und weißt, du hast noch ein halbes Jahr. Was ist alles, was man so tut, noch wert? Also Gesundheit ist alles.
Letzte Frage. Welchen Traum hast du dir noch nicht erfüllt?
Welchen Traum habe ich mir noch nicht erfüllt? Das ist eine gute Frage. Das klingt jetzt blöd. Ich habe ja so gar keine materialistischen Wünsche mehr. Also zero. Mir kannst du mit irgendwie Geschenken, so, es gibt gar nichts, was ich mir irgendwie wünschen würde. Wenn du jetzt sagst, brauchst du eigentlich, nö, brauche ich alles nicht mehr. Ich bin ganz happy mit allem, was ich habe. Ich bräuchte eigentlich weniger. Das wäre vielleicht noch so eine Sache. Alles, was ich mir wirklich wünsche, mein größter Traum ist, möglichst lange gesund zu leben. Das klingt jetzt ganz blöd, aber meine schlimmste Vorstellung wäre, dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehen könnte, dass ich die alleine lassen muss zu früh. Irgendwann musst du. Also wirklich einfach Zeit. Zeit, Zeit, Zeit.
Miriam, vielen Dank, dass du uns diesen großen Einblick gegeben hast. Und wir haben so viele Punkte angesprochen. Ich glaube, da können ganz viele was draus mitnehmen. Übrigens auch Männer. Das war so am Anfang, dachte ich, in der Recherche auch, dachte ich so, naja, ist, aber es ist genauso ein Männerthema. Und
voll.
Ich finde auch so ich arbeite jetzt auch mal an meinem Glow, weil das ist schon ein spannender Aspekt. Nein, ich finde, das ist gar nicht spaßig gemeint, sondern wirklich mit der Tragweite, die es hat. Und es geht nicht nur darum, dass ich mich selbst im Spiegel gerne anschaue, sondern wie wirkt man nach außen auch.
Ja,
also da gibt es doch viele Sachen. Lass uns noch einen finalen Beauty-Haut-Tipp, den du vielleicht pauschal rausgeben könntest, wo du sagst, das ist der, wir hatten es schon mit Gamechanger Retinol auf der einen Seite, aber so etwas, wo du sagst, okay, da können alle von profitieren.
Wäre tatsächlich entweder Retinol oder besser nichts machen.
Das ist doch mal eine ganz klare Anfrage.
Ja.
Super. Miriam, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und
danke dir.
Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich mal wiedersehen.
Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.